Also sieht man natürlich nur an diesen Pfeilen hier. Ja, und dann kommt eben Aufgabe 2, die also in Wirklichkeit ganz viele Aufgaben ist und sich mit beschränkter Simulation beschäftigt, wobei dieses deutsche Wort von mir ist, mir fällt im Moment noch nicht mal so richtig so ein deutsches Wort ein, Bounded Simulation. Das ist ein Standardbegriff, aber irgendwie so richtig, also an sich, aber irgendwie so richtig einen Namen dafür will an mir erkennen. Also, der Witz ist der, dass man die Bisimulation staffelt nach der Tiefe des Lookahead gewissermaßen. Ja, man fängt an bei der indiskreten Relation, also wenn ich gar keinen Lookahead habe, dann ist irgendwie alles äquivalent, dann merke ich noch nicht mal, ob ich im Deadlock bin oder nicht. Das wird dann induktiv weiter definiert, also zwei Sachen sind äquivalent für Lookahead i plus 1. Genau dann, wenn praktisch sie gegenseitig ihre Transitionen matchen können mit Nachfolgezuständen, die dann äquivalent sind mit Lookahead i. Nicht so weit, so logisch. So, Aufgabe 1 ist so relativ geschenkt, auch wenn das erstmal jetzt hier so nach schlagendem Statement klingt. Also es ist in Wirklichkeit nur eine Umformulierung von dem, was im Partition Refinement-Algorithmus stattfindet. Ja, das sollte man sich dann hier einmal klar machen. Ja, das ist aber wirklich nur
Heißt
die
EDW.
GDW. Genau dann, wenn.
Ah.
So, nicht? Also Aufgabe A ist nur so zum Warmwerden und da muss man sich die Definition angucken, um zu sehen, dass das also dasselbe ist. Dann ist als nächstes gefragt ein bisschen Kreativität und zwar also eigentlich die ganze Zeit. Das ist also der Grad an Wiederverwendbarkeit dieser Aufgabe ist gering, meistens so, was man nicht stellen könnte. Also, es soll zunächst mal hier dieser Begriff, der man ja so eine globale Äquivalenz einfach nur definiert, ja, der soll jetzt gewissermaßen von unten angenähert werden, so wie wir das von der Bisimulation auch kennen. Ja? Also, wir wollen praktisch einen Begriff von Bisimulation, der eben diese beschränkte Bisimilarität charakterisiert in demselben Sinne wie Bisimulation eben Bisimilarität charakterisieren. Ja, ich erinnere daran, also zwei Zustände sind ja bisimilar, wenn es eine Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt, ja. Genauso wollen wir, dass also zwei Zustände beschränkt bisimilar sind, genau dann, wenn es eine beschränkte Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt. So, Vorsicht, man wird also genauso wie diese beschränkte Bisimilarität, so eine gradierte Relation ist praktisch, ja, so praktisch eine aufsteigende Kette von Äquivalenzen. Genauso wird man also hier Familien von Relationen verwenden müssen. Man sollte das aber so machen, dass es möglichst sparsam ist, nicht? Also dass diese Relationen möglichst klein bleiben. Das ist ja das Ziel dabei, dass ich also mit kleinen Bisimulationen auch in großen Systemen Äquivalenzen nachweisen kann. Das ist der Witz an der Bisimulation. So, dann erinnern wir uns daran, dass wir so eine Spielcharakterisierung von Bisimilarität hatten. Nicht? Da hatten wir also so ein Spiel, was also Spoiler gegen Replicator spielt und die beiden Zustände sind genau dann bisimilar, wenn zu gehörigen Spielen der Replicator gewinnt. Das kann man relativ einfach hier auf diesen Fall übertragen, muss man sich überlegen, wie man da die Spielregeln ändern muss. Und wenn man sich überlegt hat, wie man die Spielregeln ändern muss, dann muss man natürlich immer noch beweisen, dass das dann entsprechend funktioniert. Der Beweis ist dann aber sehr ähnlich, wenn man das erst einmal hat. Die Definition ist sehr ähnlich wie im vollen Fall. Ja, dann geht es weiter mit der Übertragung, nicht? Also man kann eben sich eine Fixpunktcharakterisierung von dieser Relation ausdenken. Also von ja. Begrenzte, beschränkte Singularität. Die kann man dann wieder beweisen, nicht? Und ja, da stellt sich dann die Frage, welche partielle Ordnung man dabei wohl verwendet. Da, um dieses D zu lösen, ja, da braucht man letztlich das B, nicht? Genauso, nicht? Also, wenn man einen Begriff von Bisingularität haben müsste, um zu verstehen, warum, wenn man einen Begriff von Bisingulation haben müsste, um zu verstehen, warum Bisingularität ein größter Fixpunkt ist, ja, ist es genauso eigentlich günstig zu verstehen, als eben einen Begriff von beschränkter Bisingulation zu haben. Also nicht die Aufgabe, es das heißt beschränkte Bisingulation, aber was da beschränkt, was da definiert wird, eingangs ist ja beschränkte Bisingularität. Die beschränkte Bisingulation ist im Grunde erst das, was in B kommt. Ja, ja, nicht? Also da, mit Blick also auf diesen Begriff von Bisingulation. Kann man das also relativ zwanglos beweisen. Nicht? Da sollte man sich immer noch mal klar machen, was man eigentlich da für eine geordnete Menge verwendet. Ich meine, das, also diese Frage hier, das ist nicht eine, die man als Lösung der Aufgabe beantworten soll. Das ergibt sich natürlich von selbst aus der Lösung der restlichen Aufgabe. Es ist gemeint als ein Hinweis darauf, dass man sich am Anfang einmal überlegen muss, in welcher partiellen Ordnung man sich überhaupt bewegt. Gut, geht weiter. Wenn man diese Fixpunktcharakterisierung hat, dann kommt da ein Algorithmus raus, den kann man dann also mal von seiner Komplexität her analysieren. Wenn ich jetzt mal ein bisschen sorgfältiger, als wir das letztes Mal gemacht haben, mit gewissermaßen unabhängig von der Repräsentation der Transitionsmatrix. Ja, also ist also ganz so, generell so, ja, die Komplexität von Algorithmen, die Graphen als Eingaben haben, ja, die ist immer so ein bisschen sensitiv dazu, wie ich den Graphen eigentlich repräsentiere. Nicht? Wenn ich den Graphen repräsentiere als zum Beispiel eine Adjazenzmatrix oder sowas, ja, dann ist die Eingabe immer quadratisch groß in der Anzahl Knoten. Dagegen, wenn ich den Graphen zum Beispiel repräsentiere als eine Liste von Knoten und eine Liste von Kanten, dann ist das nicht unbedingt immer so, dann wenn der Graph sehr dünn ist, also wenn die Adjazenzmatrix sparse ist, dann habe ich natürlich plötzlich so eine viel geringere Eingabegröße, dass mir unter der dem Eingabeformat plötzlich eine wirklich höhere Komplexität liefert, nicht? Weil die Eingabe klein ist. Deswegen hier also Maß gewendet, also Komplexität zu messen, ausdrücklich in der Anzahl Zustände und der Anzahl Transitionen. Gut, dann wollen wir ja im Prinzip wollen wir jetzt die Vollständigkeit des Partition Refinement Algorithmus untersuchen, wenn man so will. Ja? Dieses große Vereinigungszeichen ist natürlich großer Quatsch. Also diese große Vereinigung ist immer alles, das soll natürlich ein großer Durchschnitt sein.
Habe ich gerade schon gerätselt, ob das wirklich so ist?
Nee, das kann natürlich nicht sein. Das ist ein Quatsch. Gut, dass ich das alles nochmal vorlese. So, das ist die korrekte Formulierung. Ja, die lade ich gleich noch hoch. Mal sehen, vielleicht finden wir noch weitere Fehler. Also, nicht? Ist natürlich der Durchschnitt, ja. Also das hier ist die Bisimulationsrelation schlechthin. Das hier ist also beschränkte Bisimulation mit beliebig hoher Schranke. Aber endlich. So, hier ist zu zeigen, dass das beides zusammenfällt, wenn das Transitionssystem endlich verzweigend ist, wird gleich noch ausdrücklich definiert, das heißt also jeder Zustand hat nur endlich viele Nachfolger, das heißt endlich verzweigend. Und zwar pro Aktion. So, und diese Voraussetzung, die wird aber auch gebraucht, das zu zeigen, dass in unendlich verzweigenden Systemen, dass da die Gleichheit zwischen diesen beiden Relationen im Allgemeinen nicht gilt. Also wenn man sich die Aufgaben weiter vorne anguckt, da ist dieser zweite Aufgabenteil ziemlich geschenkt, das haben wir nämlich schon gemacht. So. Und letztlich kommt die Verbindung zur Modallogik, das sagt Ihnen jetzt noch nicht viel, weil ich das mit der Modallogik erst heute mache. Also genauer gesagt, Modallogik gleich Hennessy-Mölder-Logik. Und hier soll also unter G gezeigt werden, dass diese beschränkte Bisimilarität bis Tiefe I, dass die gerade zusammenfällt mit logischer Äquivalenz bezüglich solchen Hennessy-Mölder-Formeln mit beschränkter Schachtelungstiefe. Das ist auch intuitiv klar, wenn man sieht, man muss es aber eben beweisen. Und es soll gefolgert werden, dass dann für endlich verzweigendes T logische Äquivalenz und Bisimilarität zusammenfallen. Das ist dann ziemlich selbstverständlich, wenn man Aufgabe F gelöst hat. Ja, also folgern Sie heißt wirklich nur einmal kurz argumentieren, warum das dann geschenkt ist an der Stelle. Ja, das ist kein länglicher Beweis mehr. Das steht eben ohne den Satz von Hennessy-Mölder zu verwenden, den wir nämlich heute noch machen. Gut. Kleine Warnung, also das ist mir zum Teil so ein bisschen spontan eingefallen. Also insbesondere, das ist also für Aufgaben, sagen wir mal, C bis E irgendwie sehr sinnvolle Lösungen. Also Lösungen gibt es auf jeden Fall, dass sie sehr sinnvoll sind, kann ich jetzt nicht unbedingt garantieren, weil ich das alles nur irgendwie so ein bisschen off the cuff mir, also das ist mir schon relativ spontan eingefallen, die Aufgabe. Insofern, wenn Ihnen da was Spanisch vorkommt, ja, also ich antworte ja typischerweise relativ schnell auf E-Mail, einfach mal nachfragen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ja, ich habe das so über den Daumen überlegt, aber kann auch sein, dass da mal ein bisschen was schief geht. Okay. Ja, Fragen. Gut. Dann ich eben noch ein Korrekturbuch, das dann jetzt ein bisschen schwarzer Schirm bleibt.
Na, ich bin sicher. Sind Sie sicher? So aus, als wollten Sie einen Brief schreiben. Kann ich Ihnen behilflich sein?
Ja. Ach ja, also das aus ich glaube aus der was ist das? Aus der CT, genau. Oder so dann der Star Trek dann Kapitän Picard in seinem Sessel sitzt. Offenbar wollen Sie eigentlich ein Bodenschiff antworten. Hilfe für mich aktivieren oder mit Umgang oder Abfall. Und Umgang oder ohne Hilfe aktivieren.
Ach ja, das ist schön.
Gut, ja, also es geht jetzt die hoffentlich korrekte Version auch online. Mit Durchschnittstück von mir.
Im letzten Blatt wurde die online gar nicht korrigiert. Echt nicht?
Mm-mm. Stand noch äquivalent statt schwach gegen eine letzte Aufgabe.
Ach, ja. Naja. Ja, okay. Nicht so tragisch.
Wir wussten es ja.
Ja.
Ja, ich nicht.
Ach so!
Ich war noch nicht da.
Oh!
Ups. Okay, ja, ich sehe mir an, was da dann passiert ist. Okay.
Ich meine, das ist dann relativ trivial eigentlich. Ne? Die schwächste Form der Äquivalenz-Theorie belegt, das Trace-Äquivalenz.
Nee, Trace-Äquivalenz merkt man ja sofort, dass es nicht funktioniert. Weil da hat der eine HV und der andere kein Tau. Genau. Ende der Geschichte. Ja, das ist viel schwieriger, ist das mit der schwachen Bisimilarität aber auch nicht.
Ja, okay. Dann werde ich berücksichtigen. Sonst
kann auch gerne die Lösung noch nachgereicht werden
für schwache Bisimilarität.
Sind eineinhalb Seiten gekommen? War das wirklich so wenig oder habe ich irgendwie.
Das
Das wird so heiß. Achso, oder darf ich das dann? Ja klar, gerne. Vielleicht habe ich zu salopp argumentiert, also kriege ich einen Punkt dazu.
Schlimmeres.
So einfach wie dieses Blatt jetzt schien, so schwierig scheint das nächste jetzt.
Ja, das ist also zum Teil auch abschreckender jetzt, als es nachher dann
ja, wahrscheinlich
darstellt, würde ich mal sagen. Also insbesondere sind natürlich Sachen drauf, die wir noch nicht kennen, ne? Nämlich also Hennessy-Milner-Logik. Ja, das ist genau derselbe Milner, der eben CCS erfunden hat, der hat auch erfunden. Sie haben es auf dem Zettel schon gesehen, nicht? Es geht darum, Bisimilarität, so richtig Klappenschutz in erster Linie für starke Bisimilarität, also für schwache Bisimilarität muss man sich sehr auf die Hinterbeine stellen, damit das funktioniert. Ja, zu charakterisieren durch eine Logik. Eine Logik, die wir interpretieren über Level Transition Systems. Und diese Logik, die ja, fängt so ein bisschen intuitiv das ein, was wir hier sowieso die ganze Zeit immer machen. Ja, die guckt sich erstmal an, was kann ein Prozess für Transitionen machen. Und ja, beschreibt das zunächst mal. Also man kann zum Beispiel so Dinge sagen, wie ein Prozess kann eine Transition machen oder er kann eben keine A-Transition machen. Und zieht das dann einfach induktiv weiter rauf. Ja, das ist so das, was mir in Motivation dazu einfällt. Ansonsten würde ich also einfach mal die Logik definieren. Hier ist sie. Wie immer definieren wir also eine Logik über eine Grammatik zunächst mal, die uns sagt, was sind die legalen Formeln. Ja, das sind diese hier. Also falsch ist eine Form. Falsch heißt nicht erfüllt. Ne? Also falsch ist eine Formel, die erfüllt ist. Dann. Wenn ich zwei Formeln habe, Phi 1 und Phi 2, dann kann ich eine Konjunktion bilden. Phi 1 und Phi 2. Eine Formel negieren. Wenn Phi eine Formel ist, dann ist nicht Phi auch eine Formel. So, und dann kommt, also soweit ist das hier schlicht und einfach die gute alte propositionale Logik mit einem Unterschied. Was fehlt hier zu propositionaler Logik?
Oder?
Ja, aber oder kann ich
ja natürlich nicht
und Kunden kann ich das ja kodieren. Ja. Das werde ich auch gleich sagen, dass wir das machen.
Ist auch nicht falsch.
Ja. Nicht falsch. Ne? Ah. Quantoren. Quantoren gehören ja zur propositionalen Logik im Allgemeinen nicht dazu. Ne? Aussagenlogik. Nicht? Also. Na, also wenn das hier die die Grammatik einer Logik wäre oder die Grammatik von Aussagenlogik. Was wäre dann die Komplexität des Erfüllbarkeitsproblems dieser Logik?
Also wie lange man braucht, um die Aussagen zu testen, oder?
Ja, ja. Also der Einwand ist berechtigt, nicht, das heißt überhaupt erfüllbar. Ja, ich habe ja praktisch nur Konstanten da stehen. Ja. Nicht? Also ich kann hier nur Wahrheit oder Falschheit testen, was schon mal zeigt, dass da irgendwie was fehlt. Nicht? Und Wahrheit oder Falschheit kann ich testen in Logspace. Das ist ein auch nicht ganz unbekanntes Resultat, mit dem ausnahmsweise mal eine Dame berühmt geworden ist, nämlich Nancy Lynch. Nein, die war schon vorher. Nicht, da fehlt also was, nämlich die propositionalen Atome. Und die fehlen aber auch nicht deswegen, weil ich sie vergessen habe, sondern weil sie nicht dahin gehören. Also Henderson-Müller-Logik hat tatsächlich keine propositionalen Atome. Als ich überlege, dass ich das über ein Label Transition System interpretieren will, wie würde ich das denn auch interpretieren? Wie kann ich in einem Zustand, der nur irgendwelche Übergänge hat, aber keine lokale Information über irgendwie Erfülltheit irgendwelcher propositionalen Atome, wie kann ich in dem sagen, ob man also eine Proposition P erfüllt halten sei oder nicht? Ja?
Ganz blöde Frage, was ist ein propositionales Atom?
Achso, ein propositionales Atom ist eine Formel, die ist einfach ein Buchstabe P oder sowas, ja, klein p. Oder was auch immer ich also von Namespace jetzt für meine Buchstaben nehme da. In der üblichen Aussagenlogik würde das hier also eine zusätzliche Alternative hier sein. Also ich kann einfach, ne, das heißt, ich kann dann in Aussagenlogik Formeln hinschreiben, die P und P impliziert Q und nicht Q oder sowas, ja. Also impliziert jetzt kodiert als, mittels Negation und Konjunktion, kann man sich überlegen, wie ich Implikation kodiere, ja. In propositionaler Logik stelle ich mir vor, dass diese Buchstaben dann beliebige Wahrheitswerte wahr oder falsch annehmen können. Eine der Grundfragen an so eine Formel ist, dann ist sie erfüllbar. Und diese hier zum Beispiel ist nicht erfüllbar. Ja. Also wenn ich auch kaum stelle, dann
ist es nicht erfüllbar. Das ist
also nicht erfüllbar. Das wäre also ein propositionales Atom, also ein Platzhalter für eine Aussage, die eben nicht weiter aufgedröselt wird, deswegen eben Atom.
Ja. Und das steckt da nicht in diesem Phi 1, Phi 2 drin?
Nein, das da oben ist eine Grammatik. Also hier steckt überhaupt nichts Geheimnisvolles drin, außer dem, was ich in die Grammatik reinschreibe. Hier steht eine Formel, ist entweder wahr oder die Konjunktion zweier Formeln, oder sie ist die Negation einer Formel, oder sie ist, war ich noch nicht fertig, Box-Index Alpha angewendet auf irgendeine Formel Phi, wobei Alpha eine Aktion ist und gemäß dieser Grammatik ist also irgendein Buchstabe, den ich mir aus dem Ärmel schüttel, zunächst mal keine Formel. Das ist einfach durch die Grammatik nicht abgedeckt.
Das heißt im Prinzip, man hat aber dann gar keine Aussagen, die sich nicht aus falsch herleiten lassen, oder? Also eigentlich das Einzige, was wir als wirkliche Aussage haben, ist falsch und alles, was wir auch falsch anwenden können.
Ja, genau. Nicht? Also wir haben falsch, das ist die erste Formel, die wir hinschreiben können und die einzige, die wir hinschreiben können, ohne vorher eine andere hingeschrieben zu haben. Und alle anderen Formeln gewinnen wir, indem wir aus dieser hier welche aufbauen. Also zum Beispiel erstmal wahr, nicht? Und ich meine, wir haben natürlich schon sowas, was wir nachher, wenn wir wollen, als Ersatz für ein propositionales Atom verwenden können, nämlich Dinge, die sich hier aus diesen Boxen ergeben. Das werden wir noch sehen. Noch wissen wir ja nicht, was das überhaupt eigentlich alles heißt. So. Ja. Diese Logik, die wollen wir jetzt interpretieren über ein Label Transition System. Also. Also wir haben ein Label Transition System T mit Daten wie immer. Ja? Gut. Jetzt geben wir über diesen Label Transition System unserer Logik eine Semantik. Dass wir hier eine Semantik geben, heißt, dass wir sagen, wo ist die Formel erfüllt und wo nicht. Hier die Semantik so einer Formel, ja, die hängt zum Beispiel, die sagt, die Formel ist erfüllt in bestimmten Situationen, nämlich abhängig davon, ob jetzt P oder Q wahr sind. Oder nicht? Ja? Die Erfülltheit so einer aussagenlogischen Formel, nicht mit so aussagenlogischen Atomen, also propositionalen Atomen drin oder atomaren Propositionen, hängt eben von den Wahrheitswerten, die ich für diese Buchstaben da reinstecke, ab. Also in diesem Fall Möglichkeit nicht, weil es immer falsch ist. Nicht? Aber also im Prinzip hängt es jedenfalls zunächst mal davon ab. Und hier hängt eben die Erfülltheit, also Wahrheit einer Formel, davon ab, in welchem Zustand ich gerade bin. Ja, das heißt, ich definiere Erfülltheit, ich unterstreiche mal das Heit, weil also vielfach terminologisch, wenn man Sachen liest, irgendwie Erfülltheit und Erfüllbarkeit durcheinander gehen. Also was erfüllbar ist, ist noch lange nicht erfüllt. Ja, also wir definieren Erfülltheit Erfülltheit einer Formel in einem Zustand, und in Symbolen schreiben wir das so, es hängt ja ab von dem Transitionssystem, was ich habe, und dem Zustand, den ich darin wähle, also T, S erfüllt Phi oder erfüllen Phi. So, die definiere ich wie ich es fast immer tue, nämlich durch Rekursion über Phi. So, passt das da noch hin? Ja, das passt. Also. Fangen wir an. Nicht? Wir müssen einfach die Grammatik durchgehen und sagen, also an jeder Stelle, wann die Formel erfüllt ist. Gut, bottom halt nie, ja, das war der Witz an dieser Formel. Ja, Phison ist die Formel, die nie erfüllt ist. Das heißt also, T und S erfüllen eben nicht bottom. So. Springen wir mal zur dritten Alternative der Grammatik, also T und S erfüllt nicht Phi. Genau dann, wenn T und S Phi eben nicht erfüllen. Ja, jetzt schaffe ich doch nur noch den propositionalen Teil hier, weil das für und nicht mehr hierhin passt. Ja, also die zweite Zeile definieren. Die investieren wir jetzt noch für. Und, also, T und S erfüllt Phi 1 und Phi 2, genau dann, wenn T und S eben Phi 1 erfüllt und T und S außerdem Phi 2 erfüllt. Das ist jetzt, soweit ist das die sogenannte Tarski-Semantik der propositionalen Logik, die sich zu Recht dafür kritisieren lassen muss, dass sie ja die Konnektive der Logik erklärt, indem sie sie einfach nur auf die Metaebene anhebt. Ja, also Philosophen haben damit Bauchschmerzen, wir nicht. Also wir wissen halt, was nicht und und bedeutet.
Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, was es bedeutet, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Also, das ist eine Ansichtssache.
So. Das war der Standardanteil gewissermaßen, also jetzt kommt noch der interessante Anteil, nicht? Mit der Box. Also. So. Die Box, die ist eine bestimmte Form von Allquantum. Ja? Also die Box sagt mir, alles, was ich mit Aktion A erreichen kann, erfüllt Phi. Ja, das ist der Sinn der Box. Ja, das heißt also die...
Von S aus.
Von S aus, genau. Okay. Das heißt also, dass sag mir, für alle ist Strich. Wenn S einen Alpha-Übergang nach S' macht, dann erfüllt S' Phi.
Ist da explizit auch kein Übergang erlaubt?
Explizit nicht.
Aber ja implizit. Ja. Das heißt also, S selber muss auch Phi schon erfüllen.
Ach so. Nein, hier steht nichts davon da, dass S selbst Phi erfüllt.
Okay.
Da, also wenn S nicht gerade zufällig zu sich selbst einen Alpha-Übergang macht, dann ist über Erfülltheit von Phi in S nichts gesagt.
Weil das jetzt ein Alpha aus Act ist und kein Wort, was man auch als leeres Wort zusammensetzen könnte.
Genau, das hier ist jetzt also für alle S' und für Alpha aus Act. Kein Wort, sondern das hier ist genau ein Schritt. Ja, also auch nicht mehrere in die Tiefe irgendwie oder sowas, sondern wirklich nur genau einen. Lücke hält 1. So, ja, das ist schon die ganze Semantik.
Das heißt, man kann diese Boxen aber auch chainen. Also man kann quasi irgendwie Box, Beta, Box, Alpha,
die. Genau, ne? Man kann die verketten und kommt natürlich dann, wenn ich irgendwie so ein Wort habe, ja, dann kann ich das entsprechend in die Box
setzen. Außer das leere Wort, das geht nicht.
Oder?
Das müsste dann direkt viel.
Das ist dann gar direkt keine Box.
Genau, ja.
Gar keine Box.
Genau. Alpha gehört streng genommen, aber nicht in die Quantor.
Nee, gar nicht wahr. Das Alpha gehört natürlich nicht in den Quantor, weil das ist ja, ich meine, das wäre verschärft von dem Alpha, was da oben schon steht. Dankeschön. Ja, nicht das Alpha. Am Operator schon dran. So, nächstes Beispiel. Ja, was haben wir da? So, aber einfach mal ein System gemalt. Das habe ich jetzt so gemalt, wie es mir gerade einfiel. Mal gucken, ob das jetzt interessant genug ist. Ja, also, wenn wir das Ding jetzt mal S nennen, ja, und das gesamte Ding natürlich T, ja. So, ja, dem fällt eine schöne Formel ein, die S erfüllt.
Was sind diese Aussagen jetzt, die man da machen kann, überhaupt, in dem Fall? Also ich meine, wir haben jetzt ja, also was ist eine Aussage, die man hinschreiben kann? Sowas wie B geht mit, S geht mit B in den Deadlock über. Ist das eine Aussage, die man hinschreiben
kann? Das ist eine Aussage, die man hinschreiben kann, ja. Also S geht mit B in einen Deadlock, genau. Nehmen wir das doch mal. Das war durchaus die Intention dieses Pfeils, den ich da gemalt habe.
In die Falle getappt.
Nein. Das ist eine Falle. Das ist ja genau das, was hier passieren soll. Ja, also wie drücke ich aus, dass S mit B in einem Deadlock läuft?
Für, also Box B Bottom. Also Box B falsch,
nicht? Genau, das sagt mir, ich kann keinen B-Übergang machen. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass Act nur aus A und B besteht, wie sage ich, damit ist ja das ist noch kein Deadlock, nicht? Also wie sage ich, dass es ein Deadlock ist? Also nur weil es keinen B-Übergang machen kann, kann es auch einen anderen Übergang machen.
Box A falsch
und das Ganze verbunden durch Konjunktion, nicht? Also, ja, so ein bisschen, so, jetzt dieses einen Übergang machen können, ja, das gut, ne? Also ist schon klar, wie das geht, ja, also ich definiere jetzt die Dualisierung von der Box, ja, die definiere ich jetzt mal als den Diamond, ja,
okay.
Ja, man stellt es halt so auf die Seite, ne? Ja, das ist Notation, die geläufige Notation? Das ist geläufige Notation, und zwar nicht nur in der Informatik. Das ist von den Philosophen erfundene Notation, die also über 100 Jahre alt ist. 110 mittlerweile, glaube ich. Nicht? Die ursprüngliche philosophische Lesart von Box und Diamond war notwendigerweise, also von der Box war notwendigerweise, ja? Und das ist auch, also das kann man so ein bisschen im Kopf behalten. Ja? Also notwendigerweise heißt, wenn ich jetzt einen Übergang mache, dann kann ich nicht vermeiden, dass. Ja? So ungefähr. Mhm. Und es ist auch, also hieß nicht zufällig so, die haben natürlich nicht die Analyse irgendwelcher nebenläufiger Systeme im Kopf gehabt, sondern die wollten wirklich philosophisch analysieren die Logik der Notwendigkeit. Ja, was ist notwendig und was ist eben nicht notwendig? Wie heißt das Gegenteil von notwendig? Philosophikus.
Nicht notwendig ist das logische Gegenteil. Oder?
Ja, das. Ja. Also wenn etwas
möglich?
Notwendig ist, also jetzt in der philosophischen Lesart etwas, also ja gut, das ist jetzt wieder verwirrend, weil es hier nicht so ist. Aber die ursprüngliche philosophische Lesart war, in Lesart von notwendig ist, es ist so und es könnte auch gar nicht anders sein. Ja, also ich meine, wir sitzen jetzt hier um 12 und es könnte auch, es ist schon mittlerweile 3, Quatsch, also es könnte auch anders sein, was weiß ich, wir hätten den Kurs verlegen können oder wir hätten uns entscheiden können, alle irgendwie jemanden Bier trinken zu gehen oder sonst was. Ja, das ist also mehr so nicht notwendig, sondern es ist halt so. Dagegen, dass also jetzt es um 3 hell ist, irgendwie um diese Jahreszeit, würden wir auf einer gewissen Ebene vielleicht eher als notwendig ansehen. Klar hätte es sein können, dass die Sonne irgendwie explodiert oder so, aber das ist offensichtlich eine andere Art von alternativer Welt, als jetzt mal eben stattdessen irgendwie ein Bier trinken gegangen zu sein. So, ne? Also das ist der Begriff von Notwendigkeit, der da gemeint ist. So, naja, also entweder man weiß es oder weiß es nicht. Also das Gegenteil von notwendig, also etwas, was so ist, aber auch anders sein könnte, ist kontingent.
Ah, habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ja, und dementsprechend, ja, ist eben möglicherweise ist nicht etwa die Verneinung, sondern die Dualisierung von notwendig. Etwas ist möglicherweise so, wenn es nicht notwendigerweise nicht so ist. Ja, dann könnte es auch so sein.
Okay.
Also, das ist der Diamond. Der Diamond, der hat natürlich fast dieselbe Semantik, nur dass er eben rauskommt. Ja, vielleicht diktiert mir das einer mal. Ja. D, S erfüllt. Na, einen schöneren Diamond können wir schon malen. So, Diamond A, Phi, genau dann, wenn.
Kommt da raus. Irgendein Phi einen Übergang, also irgendein A-Nachfolger von Phi einen Übergang machen kann.
Ein Übergang machen
kann. Ja, nee, es existiert hier, ein A-Nachfolger
von Phi. Also es existiert ein S', sodass S frei nach S', hier geht's weiter.
Und.
Danke.
TS' erfüllt
Phi. Ja. So, das ist der Diamond. Ich warte an der Stelle mal ganz ein bisschen ab, weil das eine Falle ist, in die gerne getappt wird. Ja, also, was man oft sieht, ist an dieser Stelle ein impliziert. Ja? Also wenn man Existenzquant vorschreibt und dann hinter dem Existenzquant eine Implikation kommt, dann kann man größere Kredite darauf aufnehmen, dass man gerade einen Fehler gemacht hat. Ja? Also es sei denn, man versucht gerade irgendwie Studenten oder sowas wie eine Trinkerparade zu imponieren, dann geht das. Aber sinnvolle Aussagen enthalten. Das Trinkerparadoxon, das ist genau eine solche Aussage, wie also hinter einem Existenzquant einen Implikationspfeil hat, nämlich.
Ach, es gibt einen, der trinkt.
Es gibt einen, so dass, wenn der trinkt, alle trinken in der Kneipe. Ja? Nicht? Daran sieht man, was für eine blödsinnige Art Aussage das ist. Ja, also entweder alle trinken, dann ist die Aussage trivialerweise wahr, oder es gibt einen, der nicht trinkt, den nehme ich dann. Außer zu solchen Blödsinn, ja, ist eine existenzquantifizierte Implikation zunächst gut. Ne? Deswegen, nicht? Also wir verlangen tatsächlich, dass S' eben ein Nachfolger von S ist und nicht etwa, dass, wenn es ein Nachfolger von S ist, irgendwas passiert. So, nicht? Und formal kommt es halt raus, dadurch, dass ich eben diese Aussage da oben dualisiere, nicht? Das ist genau das, was man dann bekommt. So. Okay, also, was haben wir gesagt, nicht? Es kann einen B-Schritt machen, kann heißt also deinen, ja? Also, es existiert ein Nachfolger unter Aktion B, der dann keinen, der dann Deadlock ist, also der die Konjunktion dieser beiden Boxen erfüllt, Box A false und Box B false. Ja, noch was anderes?
Ich versuche gerade diese Aussage noch ganz zu durchgreifen. Das Rechts heißt doch, dass alle B-Nachfolger. Wie rum liest man das jetzt genau? Also man sagt rechts alle B nach. Wie liest man das, von links nach rechts oder von rechts nach links?
Nee, man liest es von links nach rechts. Nicht?
Von links
also,
nach rechts.
Es gibt, nee, also man dröselt das ja. Also man, hangelt sich an der rekursiven Definition von Erfülltheit lang.
Okay.
Und das heißt, man nimmt immer erstmal das, was oben liegt, in diesem Falle den Diamond B.
Also es gibt einen B-Nachfolger von S,
ja.
Dessen A-Nachfolger allesamt falsch sind und dessen B-Nachfolger allesamt falsch sind.
Allesamt falsch erfüllen.
Ja.
Was eben bedeutet, dass es sie nicht gibt.
Okay. Richtig, das heißt, es gibt keine A- und keine B-Nachfolger. Ja,
das geht. Also S hat einen so, okay. B-Nachfolger, der weder A noch B-Nachfolger
okay.
hat.
Okay.
Schön. Ja, wie drücke ich aus, dass es überhaupt einen A-Nachfolger oder B-Nachfolger gibt? Dein und A nicht falsch, genau. Also, wir sollten vielleicht mal, bevor wir jetzt uns weiter da an den Umfuß geschrieben, hier uns erlauben. Also, wir halten mal fest, dass also die sämtlichen anderen präpositionalen Konnektive also definiert sind wie üblich, also zum Beispiel true als nicht falsch und Disjunktion als Dual der Konjunktion, also A und B heißt nicht, nicht A und nicht B. Nicht, ja, was ich, Implikationen, nicht A impliziert B heißt nicht A oder B, etc. Ja, nicht, also wir können ausdrücken, dass etwas zum Beispiel einen A-Nachfolger hat, den wir eben bei den Diamond hinschreiben und wir können also zum Beispiel was sagen. Nicht? Also alle A-Nachfolger von S, so viele gibt es in diesem Falle nicht erfüllen. Dass es einen A-Nachfolger gibt. Nicht? Das hier ist der einzige A-Nachfolger und der hat wieder einen. Oder aber auch. S erfüllt Box B, Box B, Box B, Box B, Bottom, nicht? Also nicht egal, wo ich mit B hinlaufe, ich komme in einen Deadlock. Also nicht in einen Deadlock, aber in etwas, was zumindest keine weiteren B-Transition machen kann.
Da hätte ich trotzdem noch mal eine Frage zu. Und zwar, so wie wir die Box definiert haben, sagt das ja nur für alle S', so dass S einen Alpha-Übergang nach S' macht, gilt etwas. Aber wenn für alle S im Prinzip leer ist, dann ist die Aussage doch trivialerweise wahr, oder nicht?
Alle S'.
Ja, also wenn es keine S' gibt, dann ist die Aussage doch trotzdem wahr, oder?
Ja, genau. Was wir als radikalen Fall gesehen haben, dann kann ich sogar Bottom entscheiden. Also wenn etwas keine A-Nachfolge hat, dann erfüllt es jede Box-A-Formel, sogar Box-A.
Aber das ist in dem Fall, ja okay, wir haben Box-B, das heißt alle B-Nachfolger, aller B-Nachfolger von S, und da brauchen wir nur einen finden, der in den Wettlauf läuft, oder?
Nein, nein, nein. Wir müssen zwar, hier ist gesagt, dass alle, alle B-Nachfolger von S bezüglich B feststecken. Also alle B-Nachfolger erfüllen Box B-Bottom. Ja? Also alle B-Nachfolger erfüllen das.
Warum? Weil wir haben einen B-Nachfolger, nämlich den linken.
Genau, sogar zwei. Achso, hier habe ich den Fall vergessen. Ja.
Der aber keinen B-Nachfolger hat.
Also erfüllt er Box B-Bottom.
Ja, also dieser hier, also ich muss jetzt hier wirklich zwei Nachfolger checken, ja, also das ist mal ein ernsthafter Allquanto gewissermaßen, ja.
Ja.
Also, ne, hier komme ich hin und muss prüfen, dass Box B Bottom gilt. Gut, es gibt keine B-Nachfolger, damit gilt Box B Bottom. Mhm. Und hier muss ich es prüfen, okay. Da auch. Ne?
Nicht zu verwechseln mit, Sie sind im Deadlock, sondern Sie haben keine, alle B-Nachfolger haben keine B-Nachfolger.
Alle B-Nachfolger haben keine weiteren B.
Genau. Okay, man muss sich an Logik gewöhnen, sehe ich schon. Wenn man nie Logikvorlesung hatte, ist das etwas gewöhnungsbedürftig.
Ja, das ist in der Tat dann wahr. So, ja, das ist die Definition der Logik. Und das Erste, was man sich jetzt überlegen kann, ist, naja, also wir wollten ja los auf die Singularität. Und das Erste, was wir jetzt zeigen können, ist Folgendes. Wenn ich jetzt zwei bisimilare Zustände habe, dann unterscheidet die Logik sie. Das ist eine Richtung von der Äquivalenz, die ich eingangs angekündigt hatte. Ja, wir wollen also durch logische Ununterscheidbarkeit wollen wir Bisimilarität charakterisieren. So, also mindestens mal sollte also, das ist auch meistens der einfachere Fall, man macht das also iteriert auch für viele andere Logiken in ähnlicher Weise. Wenn ich also zwei bisimilare Zustände habe, dann sollten die dieselben Formeln erfüllen. Das heißt, wenn der eine die Formel erfüllt, machen wir es mal wieder in voller Allgemeinheit, ja, also nehmen die, wie es ja im Allgemeinen angesetzt ist, als Zustände in zwei verschiedenen Transitionssystemen, T1 und T2, dann erfüllt also S jetzt in T1 Phi ja, genau dann, wenn, könnte man schreiben, aber das reicht natürlich zu zeigen, nein, ich weiß nicht, dann erfüllt in T2 ebenfalls Phi.
Weil unser Bisimilaritätsrelation schon symmetrisch ist.
Weil die schon symmetrisch ist, nicht? Mhm. Genau, nicht? Also, also wenn eine symmetrische Relation enthalten ist in einer Relation, dann ist diese symmetrische Relation auch enthalten im symmetrischen Kern der Relation. Das ist so, das ist jetzt ganz abstrakt formuliert, ne? Also, aber natürlich klar, nicht? Also wenn S equivalent zu T ist, auch T equivalent zu S, also geht das ja noch umgekehrt. Mhm.
Aber wenn wir das jetzt als, also wenn wir, ist S äquivalent zu T, genau dann, wenn für alle Aussagen, die man hinschreiben kann, diese beiden Aussagen gleich sind in den beiden NTS? Also,
das steht noch nicht da.
Das steht noch nicht da, aber das ist gerade nur die Richtung von Äquivalenz zu, die Aussagen sind gleich.
Äquivalenz zu logischer Unterscheidbarkeit, nicht? Also die Erfülltheit der Aussage auf der einen Seite ist Äquivalenz zu Erfülltheit der Aussage.
Und andersrum kommt vielleicht noch.
Kommt noch. So, Beweis. Induktion überfliegen. Bitte schön. Also erstmal, was sind überhaupt die Fälle in der Induktion?
Die vier, die durch die
vermachten Gänse. Genau. Und nicht etwa das, was ich mir also obendrauf definiert habe. Ja, das ist wirklich nur definiert, also nicht, also das kann ich wieder eliminieren. Natürlich nur die grundlegenden Fälle aus der Grammatik. Ja, ja, man greife zu, solange die einfachen noch da sind.
Ja, Motte! Komm schon. Na ja, gut, okay. T1S erfüllt nicht Bottom. Ja, und das andere ist trivialerweise auch so.
Ja, das also, weiß ich gar nicht. Ja. Also T1, kann man S erfüllt halt nicht Bottom, also ja. Habe ich da.
Habe ich gar keine Implikation.
Nichts zu zeigen. Ja, ich habe die Implikation schon, aber sie ist damit gezeigt.
Schön. Gut. Das war jetzt der einfachste, glaube ich.
Das war der einfachste.
Das war jetzt ein Witz.
Das Problem ist, wenn man die erste, dann kriegt man wahrscheinlich am Ende dann die Box.
Ja, ja, das ist sogar ein Wim-Spiel, nicht? Das muss man irgendwie genau mitzählen.
Genau. Ja, wenn wir haben, irgendwie T1S erfüllt P1 und P2. Dann folgt daraus, dass T1S P1 erfüllt und T2S T1 S erfüllt P2, hier muss P2 hin. Ja, nach Induktionsvoraussetzung haben wir jetzt dann T2T erfüllt 4.1 und auch 4.2. Und damit natürlich auch die Kondition.
Was für eine Voraussetzung haben wir da jetzt eigentlich angesammelt?
Ja. Also wir machen Induktion über die Formel, nicht so wie wir sonst auch zum Beispiel Induktion strukturell über Prozessterme oder sowas geschrieben haben. Das heißt, unsere Induktionsannahme ist in diesem Fall, dass die Aussage für Phi1 und für Phi2, die Teile, die unmittelbaren Teile der Formel, schon richtig sind. Also etwas großzügiger, dass die Aussage für alle kleineren Formen schon richtig ist. Ja.
Also wir behaupten einfach schon, dass T1S, also dass das da oben im Prinzip gilt für eine einfache Formel.
Genau, das ist die Induktionsannahme. Die Induktionsannahme ist immer, das gilt schon für was Einfacheres, ich zeige dann, es gilt für was Komplizierteres. Hier zeigen wir, also wir nehmen an, es gilt für Phi1 und Phi2 jeweils separat und zeigen, es gilt für die Formel Phi1 und Phi2.
Okay, na gut. Bemerken, ja, schon. Macht Sinn. Hier gibt es für alle Konstrukte beweisen, die kleinen. Wenn wir es für alle Konstrukte, die es überhaupt gibt, beweisen, dann haben wir es ja auch automatisch für alle kleineren gezeigt. Weil, ja.
Naja, man kann es dann von unten hier hochziehen. Nicht? Also wir haben gezeigt, es gilt für Bottom, wir haben gezeigt.
Genau, dann gibt es für mich.
Richtig.
Also im Prinzip diese, eigentlich ist dieses Phi1 und Phi2 ja schon sozusagen das Höchste, was wir haben, im Sinne von, wir haben zwei ganz separate Aussagen und packen sie zusammen. Oder? Das ist irgendwie falsch, glaube ich.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden.
Macht nichts. Ist nicht so wichtig, glaube ich.
Okay, also im Prinzip kann man doch jetzt sagen, dass das hier, ich kann sozusagen das rausziehen und sagen, dass das nicht gilt. Ja. Gut. Daraus folgt dann, dass das auch nicht gelten kann.
T2T.
Ja.
Ja, und jetzt hier Vorsicht, ist die eine Stelle, wo es ein bisschen aufpassen muss bei der Formulierung des Lemmas jetzt. Also, woraus folgt das an der Stelle?
Naja, das nach Induktionsvoraussetzungen folgt ja aus Würde, wenn das sozusagen wahr wäre, das hier folgen. Wenn es aber falsch ist, dann kann das nicht richtig sein sozusagen.
Ja, nee, das klappt ja nicht. Ne? Also wenn A B impliziert, dann impliziert nicht A noch lange nicht nicht.
Ja, bestimmt. Das ist ja, umgekehrt. Es ist nicht B impliziert, nicht A.
Würde. Ja, aber das haben wir ja nicht. Sondern das, nicht, man ja. muss was anderes beobachten an der Stelle. Das ist das, was wir eingangs diskutiert haben.
Ich muss halt in der Induktionsvoraussetzung, also ich verwende die Induktionsvoraussetzung auch in SMT mit getauschten Rollen.
Genau. Ja. Also es war schon richtig, was da steht. Nein, nein, was da steht, ist schon total richtig. Nur die Begründung muss man machen.
Okay.
Das ist Induktionsvoraussetzung, aber
für T sozusagen. Beziehungsweise für T, T2.
Ja, die Induktionsvoraussetzung, also die Induktionsvoraussetzung ist ja das Lemma jetzt für Phi. Ja? Aber das ist eine Implikation, die eine Voraussetzung nämlich hat, dass also da irgendwas bisimilar ist. So, auf welche zwei bisimilaren Zustände wenden wir das jetzt an?
Ja, die bisimilaren Zustände sind S und T.
Ja, in welcher Reihenfolge?
Diesmal, ja gut, man kann sie vertauschen.
Ja.
Und dann geht es immer noch.
Genau. Na, also das ist jetzt Induktionsvoraussetzung angewendet auf T ist bisimilar zu S.
Also im Prinzip, das, was wir vorher gesagt haben, man kann die einfach tauschen und man kriegt dieselbe Aussage in die andere Richtung.
Ja, umgekehrt sozusagen. Oder mit vertauschen.
IV für T bisimilar ist, kann man schreiben. Ja, sind noch nicht fertig.
Ja, gut. Weil es halt in beide Richtungen geht hier.
Ja, der geht wirklich in beide Richtungen. Genau. Okay,
jetzt kommt die Box.
Jetzt kommt die Box.
War ja klar. Naja, nee, ich glaube, die ist aber auch nicht so schwierig. Kann ich das runter tun?
Okay, also wir sagen T1 S. Das heißt, für alle S' mit der Eigenschaft S
ja, daraus folgt es dann tatsächlich. So. Das ist ja im Prinzip einfach nur das da oben abgeschrieben. Und jetzt können wir sagen, okay, wegen S bisimilar T existiert für alle S' ein T'.
Was da steht, ist jetzt erstens keine korrekte Logik.
Ja, okay, andersrum. Also für alle S'
genau.
existiert ein T',
genau.
Sodass T einen Alpha-Übergang nach T' macht. Und jetzt gilt auch noch, dass und S' bisimilar T'.
Und mit der Aussage und der Aussage gilt dann über die Induktionsvoraussetzung, dass T, ja, das ist ja T1 hier, dass T2 T' auch 4 erfüllt. Reicht das schon so? Also für jedes dieser S' existiert ein T', dass es einen diesen Übergang gibt und dass die wieder bisimilar zueinander sind. Aus der Aussage raus, mit der Bisimilaritätsvoraussetzung, gilt über das Lemma und die Induktionsvoraussetzung das da. Und daraus folgt jetzt wiederum, dass für alle T', so dass T diesen Alpha-Übergang macht nach T', das gilt. Und das ist
wie folge ich das jetzt?
Also das gilt und das für alle S sorgt ja dann dafür, dass ich für alle S ein T' habe. Das könnte auch daraus folgen, dass ich einfach das da umdrehe, oder?
Ja, muss man. Naja, also nicht die so rum oder so rum, ja, haben wir ja zwei solche Bedingungen wieder oben in der ersten Zeile, die wir aus der Bisimilarität kriegen. Ja, ja. Und wir wollen was allquantifiziertes über T' beweisen. Ja, wir wollen ja beweisen, dass T Box Alpha Phi erfüllt.
Ja.
Das heißt, dass alle T' die Alpha-Nachfolger sind von T, dass die Phi erfüllen. Wenn wir etwas über alle T' beweisen wollen, dann ist es vielleicht geschickt, sich eine Aussage zu greifen, die uns schon was allquantifiziertes über T' liefert, nämlich eben genau die umgekehrte.
Achso, für dieses für alle T' existiert ein S'.
Ja,
so rum, so, das. So dass da ist eigentlich beides, ne? So dass wenn T einen Alpha-Übergang dahin macht, dann macht S einen Alpha-Übergang nach S' und das gilt.
Ja, ich meine, das ist jetzt so, wie es vorgelesen war, eine korrekte Aussage, aber mit Kontoren in Trenexer Normalform, also alle Kontoren vorne. Das ist ja tatsächlich logisch äquivalent, aber nicht mehr wirklich human readable, nicht?
Ich mach das gerade mal schöner. ich verstehe jetzt, worauf es hinausgeht. Das kann man es schöner machen. Ja. So. Also, was wir im Prinzip haben, ist aus dieser Bisimilarität zwischen S und T haben wir das für alle T' und Alpha sogar, aber das ist
metaphorisch,
ne? Das können wir einfach lassen. Gibt es ein so dass T einen Alpha-Übergang nach T' macht, existiert jetzt ein.
Jetzt muss also entweder man schreibt gleich den Quantor vor T Alpha T', was man gut machen kann, also das versteht man dann schon, oder jetzt müsste ein Implikationspfeil davor, sonst ist es auch keine Substanz.
Nicht? Okay, gut. Daraus folgt, es existiert ein S', so dass S einen Alpha-Übergang nach S' macht. Genau. Und S' bisimilar T' ist. So, und jetzt sollte man doch eigentlich die Induktionsvoraussetzung darauf anwenden können. Also man sagt hier Induktionsvoraussetzung aus T1 S' und S' bisimilar T' folgt, dass T2 T' das erfüllt. Woraus folgt, dass für alle T-Strich T macht diesen Alpha-Übergang nach T-Strich. Daraus das folgt, T2 T-Strich erfüllt Phi. Und das führt wieder zu der Aussage T2 T erfüllt Box Alpha Phi.
Jo.
So, oder?
Genau so.
So.
Jetzt kommt nochmal kurzes Tutorial in Sachen Aufschreiben von Beweisen. Ja, also wir sind keine Theorembeweiser, deswegen sind wir als Menschen meistens nicht glücklich, wenn wir lange Formeln in First-Order-Logikum formen müssen. Ne? Deswegen machen wir als Menschen meistens lieber natürliches Schließen und das dann textuell. Ja, also ich mache hier mal den vollständigen Beweis, einfach mit von da oben kopiert, ja, in natürlicher Sprache. Ja, nicht, sei also die Formel in einem Zustand erfüllt. Zu zeigen ist, dann erfüllt sie die andere Seite auch. Sei also, nicht, T' ein Alpha-Nachfolger von T. Den muss ich danach nie wieder irgendwie einführen, den habe ich jetzt in der Hand. Ja? Also ich brauche nie wieder diesen Quantor zu wiederholen, den ich hier implizit gerade aufgelöst habe. Ja? So, sei also T ein Alpha, T' ein Alpha-Nachfolger von T, zu zeigen ist T 2, T' erfüllen Phi. Da S bisimilar zu T ist, existiert wieder so ein Schlüsselwort, was mir jetzt auch erlaubt, ein Existenzquantor aufzulösen, ohne das jemals wieder tun zu müssen. Ja, ich kriege das Ding in die Hand und kann dann damit arbeiten. Wer sich mit formalen Schlusssystemen auskennt, deshalb ich verwende die Eliminationsregel für Existenzquantoren im natürlichen Schließen. So.
So.
Und ich habe keine Kleidung mehr. Nein, dann müssen wir so ein bisschen nicht.
Ja, das habe ich auch schon. Ist denn der Hinfett
in der Packung? Nee, in der Packung ist nichts mehr. Die haben wir letztes Mal schon aufgebraucht. Und irgendwie scheint das also hier von Woche zu Woche nicht nachgewiesen zu werden. Das benutzt wahrscheinlich auch sonst keiner. So. Also, weil S also jetzt bisimilar zu T, existiert ein S' mit S' ist einfach Nachfolger von S und S' ist bisimilar zu T'. So. Dann gilt, T, S' erfüllt T1, S' erfüllt Phi. Gut, je nachdem, was ich meinen Lesern zutraue an Parsing, irgendwie sage ich nochmal, dass ich hier das gerade verwende oder ich sage es nicht. Induktionsvoraussetzung also. Auch T2, T' erfüllt Phi. Fertig, denn das war das Beweis. So.
Es ist leichter verständlich, verstanden. Steckt noch Übung dahinter.
Ja.
Weiß ich nicht, also bei uns wurde eigentlich immer gesagt, lieber weniger Worte und lieber mehr Quantoren.
Ja, aber in dem Moment, wo man merkt, dass man Quantor zum zweiten Mal hinschreibt für dieselbe Variable, ja, merkt man, dass man also, ja.
Das Problem ist halt, wenn man erst mit mathematischen Beweisen anfängt, dann ist es auch hilfreich, mit Worten das hinzuschreiben, weil dann merkt man, wenn man Blödsinn fabriziert.
Es hat noch weitere Probleme. Also selbst wenn ich jetzt einen Theorienbeweiser oder ein automatisches Schlusssystem verwenden würde, ja, würde auf jeden Fall die Quantoren erstmal aufbrechen. Das heißt, ich würde dafür sorgen, dass ich das, was ich zum Beispiel in einem zu beweisenden allquantifizierten Statement an Daten bekomme, also das allquantifizierte Objekt, dass ich das ein für alle Mal in die Hand bekomme. Und genauso, wenn ich ein Existenzquantor, also aus einem Existenzquantor was folgere, würde ich mir sagen, also okay, es existiert dieses Ding, also nehme ich es mir jetzt mal benannt her und behalte es für den Rest des Beweises in der Hand. Das andere, was man hier macht, wenn man also einfach immer so Formeln mit vielen Quantoren vorne dran hintereinander verkettet, das ist so eine Art Deep Reasoning, wenn man so will. Ja, das heißt, ich manipuliere immer Zeugs, was tief irgendwo mittendrin in der Formel steht. Das ist im Prinzip möglich, wenn man saumäßig dabei aufpasst, ja, aber es ist für den Menschen ist es eine wahnsinnige Fehlerquelle, weil man ja nie genau weiß, ob die Manipulationen, die man tief in der Formel macht, so nun korrekt sind. Das hängt ja davon ab, an welcher Stelle jetzt so eine Formel gerade steht, was ich damit alles machen kann. Ja, das ist ja dann kontextabhängig. Also was weiß ich, wenn ich nicht aufpasse und eine Formel irgendwo dahinter, was weiß ich, unter einer Negation steht oder sowas, die ich womöglich nicht mal sehe, weil es die Negation darin besteht, dass irgendwas links von einer Implikation steht oder sowas. Ja? Also da kommt man also fürchterlich in die Bredouille, sobald die Formel mal ein bisschen länger wird. Ja? Also wenn man anständige Beweise führen will, dann muss man die Quantoren aufbrechen. Und das sind die Schlusssysteme, die formalen Schlusssysteme, die also die Logik verwenden, sind auch fast alle so gemacht. Also es gibt so ein besonderes Gebiet, wo irgendwie 5,5 Leute drauf arbeiten, die ich alle mit Vornamen kenne, die irgendwie, die machen dann Deep Inference, nicht? Aber also ich gehöre selbst nicht dazu, aber das ist also nichts, was in der Logik irgendwie Mainstream ist. Ne? So, ja, versuchen wir doch mal ein bisschen die Müller-Logik jetzt zu verwenden, um Systeme zu beschreiben. Also, kann ich diese Eigenschaft, naja, ich sollte mal genau hinschreiben, dass es, also die Eigenschaft, dass S einen Alpha-Übergang auch zu sich selber macht, kann ich die in Hennessy-Müller-Logik ausdrücken. Nein, warum nicht?
Ich habe irgendwie kein Konstrukt, mit dem ich Zustände vergleichen kann. Ich könnte sagen, okay, der Zustand, den ich mit A erreiche, macht das gleiche wie der, aber das kann ich dann auch immer nur bis zu einer bestimmten Tiefe machen irgendwie.
Ja, also das ist jetzt so das hilflose Schulterzucken, ja, nicht bei der Begründung dafür, dass man gerade keine Formel findet, die es tut. Nicht? Man kann aber beweisen, dass man das nicht ausdrücken kann.
Ich kann ja kein Ziel angeben.
Ja. Das ist auch wieder, ne, das, was der Logik halt an Ausdrucksmittel fehlt. Nicht? Also klar, nicht? Also in hybrider Logik, ich mache jetzt nur mal irgendwie, also hybride Logik hat also einen Konstruktor, den Down-Arrow-Konstruktor, habe ich keinen besseren Namen als Down-Arrow. Nicht, der sagt, okay, ich nenne den aktuellen Zustand X und dann kann ich noch X hinschreiben, immer um auszudrücken, dass ich wieder bei X angekommen bin. Dann kann ich also schreiben, dann AX. So, das würde jetzt also diesen Zustand hier spezifizieren, dass ich also, wenn ich hier bin und den aktuellen Zustand X nenne, ich dann einen Diamond-Übergang machen kann, also einen A-Übergang machen kann und dann in einem Zustand bin, wo X wieder gilt, mit anderen Worten, ob ich wieder im X bin. So, ne? Also ich sehe hier, was ich für Ausdrucksmittel bräuchte, um das auszudrücken. Aber die Tatsache, dass ich diese Ausdrucksmittel nicht in der Sprache habe, beweist nicht, dass ich das nicht ausdrücken kann.
Das ist ja das Problem.
Gegenbeispiel hier in dem Vergleich. Man könnte einfach alle ausprobieren, aber das ist, macht.
Ja, das ist so schwierig, weil ja. Also unendlichen Grundgesamt
hat. Ja, das Brute Force haut da irgendwie ein bisschen an die Grenzen.
Also, es hat schon seinen, also als Tipp, ne, es hat schon seinen Grund, dass ich die Frage gerade jetzt stelle, nachdem wir das Lemma eben bewiesen haben. Ne?
Naja, das ist bisimilar zu einer unendlichen Kette von H-Übergängen.
Zum Beispiel. Ist ein bisschen Overkill, aber stimmt zum Beispiel.
Nee,
ja, es ist klar nur die Krümel. Das
ist ein bisschen der Krümel.
Weil hier ist noch ein großer Krümel.
Ah, ja, der ist auch groß, halbwegs. Naja, oder zumindest zu einer längeren Kette. Ne?
Ja, genau, reichwürdig.
Reicht das schon? Oder?
Das reicht sogar schon.
Ja. So, dann nennen wir das jetzt mal T. Und dann haben wir hier T'. Und dann gilt S bisimilar T und S bisimilar T'. So, und wir haben gerade gesagt, dass bei bisimilar Substanz gilt, und jetzt dann frage ich mich gerade, wie ich damit beweise, dass das nicht in der Logik drin ist.
Ja. Das ist aber genau der Beweis. Also das Blöde Beweis ist sozusagen richtig sagen, warum.
Ja.
Ja, wenn es eine Formel gibt, die diesen Zustand.
Richtig, wenn man das kodieren kann, dann müsste man diese Aussage auch hier in diesem Zustand zeigen können, aber der macht das ja gar nicht und damit kann man diese Aussage nicht sagen.
Genau, ne? Richtig, also wenn es eine Hensley-Müller-Logik-Formel gäbe, die ausdrückt, dass ich einen Übergang zu mir selber mache, nicht, dann wäre die ja bisimulationsinvariant, müsste also dann in diesem unteren gelten, tut sie aber nicht.
Ne? Ja. Ehrlich. Okay.
So, ja. Den eigentlichen Satz von Hennessy-Milner, den schaffen wir jetzt nicht mehr. Das wäre auch im Prinzip gar nicht schlimm, wenn ich ihn nicht mache, denn er folgt ja aus dem Zettel. wir können aber gleich mal seine Grenzen uns ansehen. Also die Umkehrung wäre ja, was logisch äquivalent ist oder logisch ununterscheidbar, das ist auch bisimilar. Ja, stimmt aber nicht. Ne?
Also, ja.
So, das ist jetzt ein Beispiel, was also nicht umsonst öfter kommt hier, nicht? So, haben wir schon ein paar Mal gesehen, ne? So. Wir wissen schon, dass die beiden Dinger bisimilar sind. Also man kann eine Bisimulation angeben, dass die beiden Dinger nicht bisimilar sind. Das haben wir gesehen anhand dieser Spielargumentation. Spoiler kann hier langlaufen. Duplicator muss sich irgendwo entscheiden, in welchen dieser endlichen Zweige hier reinläuft, und sobald Spoiler hier weit genug gelaufen ist, hat Duplicator verloren. So, sind nicht bisimilar, aber die erfüllen dieselben Hennessy-Milner-Formeln. Ja, das zeigt man zum Beispiel durch Induktion. Also durch Induktion zeige ich, dass was ich durch Induktion zeige, ist etwas aufwendig zu formulieren, zumal ich ja keine Namen für die Dinge habe. Der Witz ist der, man zeigt am besten ein anderes Lemma durch Induktion, und zwar, wenn ich eine Hennessy-Milner-Formel habe, die eine bestimmte Schachtelungstiefe von modernen Operatoren hat, sehen wir das von den Boxen oder da, so wie es auf dem Zettel ja auch vorkommt. Ja? Die also hat das, was ich höre, also praktisch maximal n geschachtelte Diamonds und Boxen untereinander. Dann weiß ich, ich darf bei diesem n, ja, hier Distanz n, kann ich das Modell abschneiden und alles, was jenseits dieses Horizonts liegt, ist der Formel egal. Mhm. Warum? Naja, die Auswertung von jedem Diamond und jeder Box macht genau einen Schritt. Ja, und also und wenn ich nur n von solchen Schritten schachtle, komme ich halt nur n Schritte weit. Und insofern ist also alles, was jenseits dieses Horizonts n im Modell stattfindet, egal. So, wenn ich also eine Hennessy-Milner-Formel von Rang n habe in der Hand, dann hat die ja einen Rang n. Ja? Und ich kann dann bei diesem Rang n hier abschneiden. Und hier auch. Und wenn ich da aber bei n abschneide, dann sehen die praktisch gleich aus. Dann wird dieser hier halt einen Zweig der Länge, dieser Länge doppelt. Nicht? Aber das ist der einzige Unterschied. Denn also wenn ich bei n abschneide, sind die bisimilar. Das heißt, das war jetzt sehr informell argumentiert, weil wir auch jetzt gleich fertig sein wollen. Nicht? Also im Allgemeinen gilt die Umkehrung nicht. Gut, offensichtlich hängt das daran, dass also hier so eine Endlichkeit reinspielt. Das heißt, man wird irgendwelche Endlichkeitsannahmen brauchen, um zu zeigen, dass eben die Umkehrung gilt. Und das haben wir nächstes Mal. Das wird ja für den Zirkel jetzt nicht gebraucht, wenn es nicht auch ohne das Theorem lösen. Man möchte natürlich dann, also die eine Aufgabe auf dem Zettel, die ist dann natürlich analog zu zeigen zum Beweis des Hennessy-Milner-Satzes. Deswegen werde ich also in Wirklichkeit nicht sagen, ich brauche den nicht zu beweisen, der steht ja auf dem Zettel, ja, den Zettel zu lösen, wenn man das zum Beispiel gesehen hat, dürfte an einer Stelle schon ein bisschen schwierig sein. Okay, jetzt noch Fragen. Ja, dann also in dem Sinne bis nächsten Donnerstag. Ja, genau.